Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute wird's familiär, aber alles andere als gemütlich. Denn bei uns sitzen zwei Generationen am Tisch, die in der Reflexchirurgie nicht nur auf Augenhöhe arbeiten, sondern sich chirurgisch die Bälle zuspielen. Privatdozent Dr. Med. Klaus Bernhard Ablassmeier, ein Name, der in der minimalinvasiven Chirurgie seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt. Entwickler des Beacon-Verfahrens, Mentor, Operateur mit klarem Blick, ruhiger Hand und einem Erfahrungsschatz, den man nicht googeln kann. Dr. Med. Sven Ablassmeier, sein Sohn, ärztlich, analytisch, aktiv. Ab August Facharzt mit tiefem wissenschaftlichem Fundament. Ein Faible für Heilpflanzen und einem Leben außerhalb der Klinik, das zwischen Kickboxen, Reiten, Kitesurfen und Klavier ebenso vielseitig ist wie sein Blick auf die Medizin. Beide verbindet nicht nur der OP-Saal, sondern auch das Verständnis dafür, dass echte Therapie nicht bei Symptomen endet, sondern bei Ursachen beginnt. Während der Vater seit Jahren Refluxchirurgie prägt, erforscht und anwendet, bringt der Sohn neue Perspektiven, akademische Tiefe und eine große Portion interdisziplinäres Denken ein. Das Ergebnis? Eine Zusammenarbeit, bei der sich Erfahrung und Innovation nicht widersprechen, sondern ergänzen. Zwei Persönlichkeiten, zwei Stile, aber eine gemeinsame Haltung. Patientinnen und Patienten helfen mit Präzision, Teamarbeit und der richtigen Entscheidung zur richtigen Zeit. Heute sprechen wir über Refluxchirurgie im Wandel, über Vertrauen im OP und über die Kunst, als Vater und Sohn im selben Fach nicht zu konkurrieren, sondern zu kooperieren. Herzlich willkommen, Privatdozent Dr. Med. Klaus Bernhard Ablassmeier und Dr. Med. Sven Ablassmeier. So, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision. Wir sitzen hier heute zusammen ohne Dr. T. Der fällt heute leider aus, muss noch ein paar Patienten behandeln. Ich begrüße dafür, und darüber bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, Herrn Dr. Bernd Ablassmeier und Dr. Sven Ablassmeier. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Erstmal die spannendste Frage an Sie. Wie kam es dazu, dass Sie beide im selben Fachgebiet arbeiten, Herr Dr. Bernd Ablassmeier?
Die Frage muss ich eigentlich sofort an den Kollegen, meinen Sohn, weitergeben, wie er überhaupt dazu kam, den Vater nachzueifern und nicht in Konkurrenz treten zu wollen. Anscheinend hat er es bewundert irgendwo und wollte es dann auch lernen.
Herr Dr. Bernd Ablassmeier, kurze Frage, weil das immer die spannendste Frage für unsere Zuhörer ist. Wie kamen Sie zu dem speziellen Fachgebiet und vor allem dann am Ende auch zu dieser Spezialisierung Refluxchirurgie im Bereich Sodbrennen, Zweifelbruch? Das ist ja schon nicht so ganz häufig in der Medizin.
Einfache Antwort, die Patienten haben es nachgefragt.
Das ist natürlich immer das Beste, wenn man das tut, was die Patienten am liebsten machen und wenn es ihnen aber auch dann dazu auch noch Spaß macht. Herr Dr. Sven Ablassmeier, was hat Sie so bewundert an dem Fach, das der Papa ausübt oder was hat Sie begeistert daran, dass Sie in dem gleichen Fach tätig sind?
Ja, also erstmal freut mich sehr, hier zu sein. Und ich muss sagen, das war für mich immer aus der Frage gestanden, weil mein Vater war daheim unser Hausarzt. Er konnte jedes Problem lösen, was wir gesundheitlich hatten. Und das war für mich nie eine Debatte gewesen, das nicht zu machen, außer dass ich noch Bauer werden wollte, was ich auch nach wie vor gerne bin, in der Landwirtschaft. Einfach in der Natur etwas verbunden zu sein. Und mein Vater hat in der Medizin uns bei drei Söhnen, er musste uns oft versorgen und gesundheitlich unterstützen, sage ich jetzt mal. Es gab den einen oder anderen Unfall. Auch hier im Urlaub war ein ganzes OP-Besteck dabei, dass der auch mal am Strand operiert werden konnte, wenn es sein musste. Und so war das für mich schon immer klar, dass ich auch in die Medizin möchte. Und das wollte ich machen und habe alles daran gesetzt, dass es auch klappt.
Das ist auf jeden Fall sehr gut. Sind Sie auch nach wie vor noch sehr stolz drauf, Herr Dr. Bendt-Appelsmeier, dass Ihr Sohn in die gleichen Fußstapfen treten möchte oder getreten ist, zumindest vom Studium?
Ich denke, es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, dass einer der Söhne einen Weg nacheifert und es weiter ausbaut. Das ist eine gewisse Lebenserfüllung.
So, jetzt in der ärztlichen Herangehensweise, das ist ja schon ein Unterschied vom Alter, vom Vorgehen. Was unterscheidet Sie denn an der ärztlichen Herangehensweise und was eint Sie dann wieder? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Dr. Bernd Applersmal.
Ja, der Unterschied ist, ich musste mir das alles über Jahrzehnte erarbeiten. Und das ist halt Weiterentwicklung, Fortentwicklung, das in kürzester Zeit weitergeben zu können. Also ich unterrichte gern. Ich behaupte auch ganz großspurig, dass ich ein Meister der Didaktik bin. Dass ich komplizierte Sachverhalte und Vorgehensweise in kürzester Zeit erklären kann und auch schnell weitergeben kann. Ich musste es also über Jahrzehnte mir erarbeiten und mein Sohn kann das oder jemand anders auch. Das, was ich in 10 Jahren mir erarbeitet habe, insgesamt in der Refluxchirurgie, jetzt in 31 Jahren, ich kann das ganz schnell weitergeben. Er hat mir, bevor er die erste gemacht hat, selber bestimmt über 100 assistiert. Und dann kann man in Minuten schnelle Sachen weitergeben, die lange Entwicklungszeit hinter sich haben. Das ist der Unterschied. Ich habe lange gebraucht und er kann es ganz kurz schnell aufnehmen und dann weiterentwickeln. Er startet auf einem anderen Niveau.
Aber es ist natürlich auch nicht unbedingt leicht, bestimmt für den Dr. Sven Applersmeier, in diese Fußstapfen da reinzutreten, vom Vater zu lernen und dann auch noch mit der Spezialisierung, mit dem großen Können. Und Sie haben sich ja schon auch einen großen Namen gemacht in dem Bereich. Sven, erzähl mal, wie ist das für dich? Wie siehst du die Unterschiede in der Herangehensweise?
Ja gut, wenn man es jetzt rein medizinisch betrachtet, ich bin ja nicht aktuell oder ich bin noch nicht mal annähernd Chirurg, weil ich ja in der inneren Medizin arbeite und jetzt meinen Facharzt für innere Medizin, ne, hoffentlich so gut wie in der Tasche habe. Es ist nur noch wie immer der Papierkram, an den es noch ein bisschen hapert. Und ansonsten bin ich ja wirklich praktisch, seit ich Arzt bin, nur in der inneren Medizin tätig und bei meinem Vater dazwischen auch davor. So viel ich Zeit investieren konnte, mit ihm gemeinsam am OP-Tisch gestanden. Das heißt, die internistische Herangehensweise, ich bin jetzt zum Beispiel im Krankenhaus, wo ich arbeite, häufig der erste Ansprechpartner, bevor ein Patient, der zu meinem Vater kommt, mit dem konkreten Problem. Zu mir kommen sie ja häufig erst, ja, ich habe dieses Problem Sodbrennen, was sind die Ursachen? Und die wenigsten Patienten wissen ja überhaupt, dass sie einen Zwerchfellbruch haben, dass sie damit, dass das auch möglicher Auslöser ist für ihre Beschwerden. Und meistens sind sie jahrelang in internistischer Behandlung, bevor sie überhaupt zum Chirurgen kommen. Und ja, da bin ich häufig, erlebe ich das im Krankenhaus eben auch, dass die Patienten zu mir erst kommen. Und dann werden sie zum Chirurgen vom Hausarzt weiterführen.
Jetzt haben Sie ja schon am Anfang ein paar Punkte genannt, auch ein paar Fachbegriffe. Was genau ist denn Reflux und wann wird denn aus diesem von Ihnen genannten Sodbrennen ein chirurgisches Thema?
Was ist Reflux?
Was ist Reflux?
Was ist Reflux? Reflux, es gibt viele Refluxkrankheiten. Es gibt den Harnreflux in der Blase, zu dem Nierenhof, darüber reden wir nicht. Wir reden über den Allgemeinen Reflux aus dem Magen zurück in die Speiseröhre, teilweise hoch bis in Kehlkopf, bis in Halsbereich, ganz selten hoch bis in die Nasennebenhöhlen. Ist gar nicht so ganz selten. Normalerweise, der Schluckvorgang ist einfach. Essen, kauen, Einspeicheln der Nahrung, das sind die ersten Verdauungsenzyme aus den Ohrspeicheldrüsen, dann das Schlucken und dann geht es über die Speiseröhre, nicht wie in einem Fallrohr, nicht in einer, wie in einer Dachrinne, runter in den Magen, sondern das Essen wird runtergepumpt, die Flüssigkeit wird runtergepumpt, man kann im Liegen essen, man kann sogar im Kopfstand trinken, das wird gepumpt. Und die ganze Speiseröhre ist ein Muskelschlauch. Es gibt also nicht einen einzelnen Schlussmuskel am Mageneingang, der den Reflux verhindert, sondern wenn aus dem Magen Speise oder Flüssigkeit zurück will in die Speiseröhre, dann ist natürlich am Mageneingang sind die Muskelfasern besonders stark ausgeprägt, deshalb spricht man umgangssprachlich auch dort von einem Verschlussmuskel. Aber wenn dieser Verschlussmuskel überwunden ist vom rückfließenden Speiseflüssigkeitsbrei, dann kommt die ganze Speiseröhre, die versucht, das weiter wieder runter zu pumpen. Aber manchmal, wenn der Mageneingang zu weit offen ist, dann ist die Speiseröhre in ihrer Pumpfunktion hoffnungslos überfordert. Und es läuft immer weiter zurück. Und im Lauf der Jahre verstärkt sich das dann. Es kommt zu Entzündungen im unteren Bereich der Speiseröhre. Dadurch leidet die Muskelkraft, die Muskelaktivität und es fließt immer weiter hoch bis in den Rachenbereich, Kehlkopf. Das heißt, am Anfang ist es mehr Schmerz im Oberbauch durch die Entzündung am Übergang Speiseröhre, Magen. Und dann geht dieses brennende Gefühl hinter dem Brustbein immer weiter hoch Richtung Hals. Oft ist es dann sogar so, dass im unteren Bereich aufgrund von Vernarbungen wahrscheinlich die Schmerzintensität nachlässt. Dort wird es still und es kommt dann hauptsächlich zu Beschwerden im Kehlkopfbereich und dann kommt es zu einem ganz unglücklichen Ausdruck. Es ist der stille Reflux. Ausdruck, das ist ganz unglücklich, dieser Ausdruck, denn es ist ja nicht still. Es ist nur unten still, aber oben im Kehlkopfbereich ist eben mehr Probleme. Die Ursache ist immer die gleiche. Der Mageneingang verschließt nicht mehr richtig, ist zu weit offen und es fließt zurück. Und es ist eben säurehaltige Flüssigkeit, die zurückfließt. Wenn das jetzt neutrale Flüssigkeit wäre mit einem pH-Wert 7, also völlig neutral, weder sauer noch basisch, wäre das ja nicht schlimm, würde man das wieder runterschlucken. Nein, aber im Magen ist ja hochkonzentrierte Salzsäure, pH-Wert unter 4, 2, 3, 1. Und diese Säure dient ja dazu, dass die Speise ganz schnell verdaut wird, klein gemacht wird. Die Magenwand ist dafür gebaut durch einen Schleimüberzug, dass sie nicht angegriffen wird im Normalfall. Aber im Unterschied zu dieser Magenschleimhaut ist der Speiseröhrenüberzug, innere Auskleidung der Speiseröhre, ist nicht dafür gedacht, dass zu oft Säure hochkommt. Und wenn da eben zu oft was hochkommt an Säure, dann wird die angegriffen, entzündet und Entzündung tut weh. Das ist der Reflux, der Ärger macht.
Vielen Dank für diese wirklich tolle und wirklich verständliche Erklärung dazu. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer da auch sich das jetzt genau vorstellen können, was genau der Reflux ist und wie es überhaupt dazu kommt. Dann hätte ich noch die nächste Frage. Welche Rolle spielt denn der Zwerchfellbruch und wie hängen beide Erkrankungen zusammen?
Eigentlich ist es immer zumindest ein ganz klitzekleiner Zwerchfellbruch. Fangen wir bei der Anatomie einfach an. Wir haben eine Bauchhöhle und wir haben eine Brusthöhle. Brusthöhle und die beiden Höhlen werden wie Parterre und erster Stock durch das Zwerchfell, also durch die Decke zwischen ersten Stock und Parterre getrennt. Das Zwerchfell ist keine inerte, unbewegliche Struktur, sondern beim Einatmen geht es nach unten, die Brusthöhle wird groß, wir saugen Luft ein, beim Ausatmen geht es hoch, wir pressen die Luft raus. Das heißt, diese Trennwand zwischen Brusthöhle und Bauchhöhle ist immer in Bewegung, ist damit auch anfällig. Und jetzt kommt das nächste Problem. Die Speiseröhre geht durch die Brusthöhle in die Bauchhöhle und muss ja irgendwo durch diese Trennwand durch. Also ist da ein Loch. Und jedes Loch, ob ich jetzt ein Loch im Pulli oder in der Hose, jedes Loch will im Laufe der Zeit größer werden. So auch dieses Loch im Zwerchfell, durch welches die Speiseröhre aus Brusthöhle in die Bauchhöhle geht, auch dieses Loch hat kleine Tendenz, größer zu werden. Gerade durch diese Bewegung, die bei jedem Atemzug hin und her geht. Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel zu oft schwer hebe, zu intensiv extremen Bauchmuskelsport mache, rudern oder hebe oder auch durch Schwangerschaft zum Beispiel, Zwillingsschwangerschaften, ist der Druck im Bauch enorm groß, dann will der Magen von unten nach oben durch dieses Loch in die Brusthöhle und dann dehnt es dieses Loch ein bisschen aus. Dann beginnt ein bisschen der Reflux ganz diskret und bei der Magenspiegelung sieht man eigentlich noch gar nichts. Dass das diskret zu weit offen ist, dieses Loch, sieht man noch nicht. Und erst nach einiger Zeit rutscht dann wirklich der Magen durch das Zwerchfell aus der Bauchhöhle in die Brusthöhle. Er bricht durch und dann kommt dieses unglückliche Wort, Zwerchfellbruch, da ist nichts gebrochen wie bei einem Knochen, sondern dieses Loch hat sich aufgedehnt und der Magen ist nach oben hin durchgebrochen. Und das sieht man dann. Und dann ist wirklich der Mageneingang defekt. Er verschließt sich nicht mehr und es ist freie Bahn für die Magensäule von unten nach oben.
Also wirklich beeindruckend. Wie genau, wie detailliert Sie das jetzt beschrieben haben, kann jetzt jeder sich vorstellen, auch welche Rolle ein Zwerchfellbruch ist und wie hängen die beiden Erkrankungen zusammen. Das wirklich toll erklärt. Also wirklich.
Dankeschön.
Soll ich an der Stelle mal eine Zahl einwerfen? Ich fand das ganz gut in meinen Recherchen, dass für die Doktorarbeit auch das so Altlimmung ist, kann man sich ja eigentlich mal als Faustregel hernehmen, stand in vielen Veröffentlichungen, weil die Frage kam ja auch, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Zwerchfellbruch bekomme? Und da gibt es die Faustregel, so alt wie man ist, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit in Prozent in etwa, dass ich einen Zwerchfellbruch habe, ja, oder dass ich ihn bekomme. Sprich, mit steigendem Alter steigt natürlich dann auch dementsprechend die Wahrscheinlichkeit für einen Zwerchfellbruch. Und so sind es eben auch häufig die sehr betagten Herrschaften, Damen, die unter großen Zwerchfellbrüchen bis hin zu Thoraxmägen leiden, wo eben der ganze Magen mit in den Brustkorbraum hochrutscht. Und das ist eigentlich so die maximale Ausdehnung eines Zwerchfellbruchs, ist dann eben dieser Thoraxmagen. Ja. Und davon sind natürlich die praktisch alle von Symptomen betroffen, aber von den kleineren, die als kleine Zwerchfellbrüche bezeichnet werden, sind es in etwa 30%, die dann auch symptomatisch sind.
Vielen lieben Dank für die Zahlen. Wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr toll. Herr Dr. Abletzmeier, Sie haben das Bicorn-Verfahren erfunden, ins Leben gerufen. Und was hebt das denn von den anderen OP-Methoden ab?
Ich beginne von der Gegenwart, gehe zurück in die Vergangenheit. Ich versuche mit diesem Verfahren, das heißt ja Bicorn, heißt ja ganz einfach, das Akronym hat mein Sohn ins Leben gerufen, biologisch-konservative Rekonstruktion. Also die Anatomie wieder so rekonstruieren, wie sie eigentlich sein soll, wie sie bei Geburt gewesen sein soll, dass es alles richtig funktioniert. Also eine Wiederherstellung der ursprünglichen Anatomie. Und wie ich das vor 31 Jahren begonnen habe, diese Technik, habe ich natürlich das gemacht, was Standard war, damals in den deutschen Lehrbüchern. Da hieß es einfach, man muss den Magen nach unten ziehen, aus der Brusthöhle raus, wieder in die Bauchhöhle. Die Anatomie können wir jetzt fast als bekannt voraussetzen. Magen ist hochgerutscht, Magen muss wieder runter. Dann ist das Loch immer noch im Zwerchfell da. Ich habe wirklich gelernt, Loch muss ein bisschen zugenäht werden, aber da wurde relativ wenig Wert drauf gelegt. Wert wurde darauf gelegt, um den unteren Teil der Speiseröhre, jetzt den oberen Teil des Magens herumzuwickeln, wie eine Krawatte, eine Manschette zu bilden, dann hat man unten sozusagen im Bauchraum unterhalb vom Zwerchfell einen Pfropf, einen Kloß, der natürlich durch dieses Loch weniger leicht hochrutscht als der Magen an sich. Es wurde also weniger Wert auf Verschluss, Verkleinerung der Öffnung im Zwerchfell gelegt, sondern es wurde ganz viel Wert drauf gelegt, unten den Magen richtig fett dick zu machen, am oberen Teil, dass nichts mehr hochrutscht. Und das jetzt indirekt wurde dadurch die Spannung der Speiseröhre verstärkt. Und das ist jetzt ganz interessant. Es gab dann Forschungen von einem Anatom, Chirurgen und Anatom, Stelzner, Professor Stelzner, Chef der Uniklinik in Bonn, der über Jahre hinweg die verschiedenen Verschlussmechanismen bei den Säugetieren und Tieren erforscht hat. Er hat begonnen mit der Forschung des Schließmuskels des Anus beim Känguru. Und da er das dann verstanden hat, über die unwillkürliche Verschlussfunktion des Anus, die willkürliche Verschlussfunktion am Anus, ist er dann irgendwann drauf gekommen, am Mageneingang ist es ja ganz ähnlich. Und hat es also erforscht und hat dann auch herausgefunden, ganz wichtig ist die Spannung der Speiseröhre zu erhöhen, weil wenn der Magen hochrutscht, liegt ja die Speiseröhre nicht mehr gespannt im Brustraum, sondern wie eine Schlange liegt es da geschlängelt drin. Und jetzt kommt was Wichtiges. Die Muskulatur der Speiseröhre sind keine Ringmuskeln, sondern das ist eine spiralförmige Muskulatur. Und wenn ich eine Spirale wieder dehne, strecke, dann wird der Innendurchmesser kleiner. Und wenn sich dann die einzelnen Muskelfasern zusammenziehen, wird der Innendurchmesser noch kleiner. Dann ist ein Verschluss da, es läuft nichts mehr hoch. Wenn jetzt aber die Speiseröhre nicht mehr gespannt ist, ist der Innendurchmesser groß, Muskelfasern ziehen sich zusammen, aber sie schaffen es nicht, die Speiseröhre zu verschließen. Also ist ein ganz wichtiger Aspekt, Speiseröhre strecken. Wenn ich jetzt unten diese traditionelle Manschette gebaut habe, dann habe ich unten unterm Zwerchfell einen Pfropf und die Speiseröhre bleibt schön gespannt. Und jetzt kommt ein gewisses Missverständnis, dass oft hat man den Eindruck, ja, ich muss diese Manschette um den untersten Teil der Speiseröhre bilden, damit dort, das habe ich auch am Anfang gedacht, die Speiseröhre zusammengepresst wird. Aber da ist man schon früh drauf gekommen, diese Manschette muss ganz locker sein. Ja, was hilft jetzt eine Manschette, die locker ist, um die Speiseröhre zu verschließen? Und da hat dieser Professor Stelzner dann das Wort geprägt. Der einzige Sinn dieser Manschette war, dass die Speiseröhre gespannt ist. Und jetzt kommt man natürlich dann zu dem, was ich jetzt mache. Ja, wenn das der einzige Sinn ist, ja, dann brauche ich eigentlich keine Manschette. Muss ich irgendwas anders machen, damit die Speiseröhre gespannt bleibt? Und was ist anders bei meiner Technik oder bei meinem Ansatz? Ich muss erstens weit hoch präparieren von der Bauchhöhle aus durch die Öffnung im Zwerchfell an der Speiseröhre entlang. Dort sind im Laufe der Jahre, Jahrzehnte zum Teil, immer Verwachsungen entstanden, sodass, wenn ich nur unten eine Manschette bilde, ich die Speiseröhre nicht wirklich spanne. Ich muss weit hoch alles runterziehen, dass ich 2-3 Zentimeter Speiseröhre im Bauchraum habe. Und dann kann ich gut die Speiseröhre in dieser Streckposition erstens halten, mal vorübergehend mit einem Bändchen, kann das Loch im Zwerchfell anständig verschließen. Dort muss ich auch größten Wert darauf legen, dass ich den Muskel nicht nackig mache, sondern dass ich Bauchfell auf den Muskelfasern lasse. Das ist wie eine Beilagscheibe, dieses Bauchfell, damit die Fäden nicht wie ein Käsemesser den Hopfer durchschneidet, sondern dass ich eine Beilagscheibe habe, dass das nicht kaputt geht beim ersten Husten, dass ich also dieses Loch anständig dauerhaft verschlossen habe. Und dann gibt es noch so einen Winkel zwischen Speiseröhre und oberen Teil vom Magen. Dieser Winkel wird noch hergestellt. Und dann wird unterhalb vom Zwerchfell der Magen fixiert, ohne Manschette. Und ich habe heute im Lauf meiner Tätigkeit als Refluxchirurg habe ich dann gemerkt, ja, ich habe Patienten, die hatten eine ganz tolle Manschette, aber die ganze Manschette ist durchs Zwerchfell hochgerutscht und die haben wieder Reflux. Also hilft mir doch die Manschette gar nichts. Dann habe ich im Lauf der Jahre mich dagegen gewandt, diese Manschette zu bauen, und bin dann erst hinterher drauf gekommen, ja, es gab ja in Paris in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts schon jemanden, der das genauso gemacht hat. Aber der war halt marketingmäßig weniger erfolgreich wie der Mann, der Herr Professor Nissen, der die Manschette propagiert hat.
Wie es halt immer so ist. Marketing ist halt auch früher schon ein wichtiges Tool gewesen. Ja. Herr Dr. Ablassmeier, jetzt haben Sie uns wirklich faszinierend und wirklich klar verständlich erklärt, wie das Verfahren läuft und was der Unterschied ist zu den herkömmlichen Verfahren oder früheren Verfahren. Es ist ja auch mal so, dass sich eine Technik eignet für gewisse Leute und für manche nicht. Können Sie uns kurz einen Einblick geben, welche, für wen eignet sich diese Technik perfekt und für wen eignet sich die gar nicht?
Ich werde sie eigentlich bei jedem Refluxpatienten mit erweiterte Zwerchfelllücke, Zwerchfellbruch an. Ich habe in den letzten 10 Jahren vielleicht 2-3 Mal noch diese Manschette gebildet und operiere zwischen 200 bis 250 Refluxpatienten pro Jahr. Also dieses Verfahren finde ich hervorragend. Man muss jetzt noch ein paar andere Verfahren erwähnen, vielleicht auch. Sollen wir darüber schon sprechen?
Jetzt? Ja, ja.
Also Manschettenbilder, Fundoplikatio genannt oder Technik nach Nissen. Diese Fachbegriffe tauchen in den Patientenforen auf. Die Patienten wissen bestens Bescheid über die Techniken, über die Fäden, die verwendet werden, über alles, wie viel Fäden verwendet werden, ob das Zwerchfell noch mit einem Kunststoffnetz verstärkt werden muss, wenn das Gewebe zu schwach ist oder nicht. Die wissen alles, die Patienten. Die haben sich bestens informiert, meistens, wenn sie zu mir in die Sprechstunde kommen. Gut. Also, Fundoplikatio-Methode, Manschettenbildung, dann die Methode, die ich mache, Rekonstruktion, so wie ursprünglich die Anatomie eigentlich sein soll. Und dann gibt's halt noch ein paar andere Hilfsmittel. Es gab mal vorübergehend einen Schrittmacher, der sollte die Muskulatur der Speiseröhre zur besseren Kontraktion stärken. Der ist wieder aufgegeben worden, weil er nicht wirklich funktioniert hat. Es war zu kompliziert, da extra einen Schrittmacher einzubauen. Das ist eigentlich ein Herzschrittmacher, der anders programmiert wurde und nicht die Herzaktion gepaced hat, sondern eben die Speiseröhrenmuskulatur. Das wurde wieder verlassen. Dann gibt's noch ein sogenanntes Magnetband. Da ist auf einem Draht sind einzelne Magnete aufgefedert. Dieser Draht wird um die unterste Speiseröhre im Bauchraum gelegt und die Magneten ziehen sich gegenseitig an und verschließen das dann. Und wenn von oben jetzt ein Speisebrei durch will, dann rutschen die wieder auseinander. In der Theorie ist es gar nicht so schlecht, aber das Problem, gibt auch viele Patienten, die damit glücklich sind, aber manchmal ist es halt so, es ist ja ein Problem. Die Magneten müssen auseinandergehen, wenn Speise von oben nach unten will. Aber warum gehen die dann nicht auseinander, wenn Speise von unten hoch will? Also da ist ein gewisses theoretisches Denkproblem schon dabei. Funktioniert bei einigen Patienten. Ich wende es nicht an, es ist ein Fremdkörper. Ich versuche, ohne diesen Fremdkörper auszukommen. Und dann gibt es noch ein anderes Verfahren, das heißt Reflux-Stopp. Das ist ganz interessant. Man baut in den Bauchraum neben die Speiseröhre eine Art Ball ein. Der wird eingenäht zwischen Speiseröhre und obersten Teil vom Magen und drückt dann die Speiseröhre etwas zusammen. Ist auch ein interessantes Verfahren, wird zum Teil sehr erfolgreich angewandt. Ich mache es auch nicht. Ich versuche, die normale Anatomie wiederherzustellen.
Also wirklich, ich bin fasziniert. Ich höre heute auch tatsächlich über diesen ganzen Bereich zum ersten Mal. Finde das sehr, sehr spannend. Sven, wie viele Patienten sieht man so in der internistischen Sprechstunde, in der Klinikpraxis, wo du sagst, wäre gut gewesen, wenn sie früher gekommen wären?
Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Notaufnahme Dienst mache, man 8 Stunden, das 5 Tage die Woche, dann bis zu 6 Tage, 8 bis 10 Stunden, das sind dann am Tag, sagen wir mal, 5 bis 6 Patienten, 40 Patienten, dann ist es, hatte ich schon, wo ich sage, einer die Woche, wo es definitiv schon längst überfällig ist. Ja, weil das sind dann, wie schon die vorhin erwähnten, etwas Betagteren vom Alter her, die einfach einen Riesenbruch haben, massive Probleme und dann oft berichten, dass sie jetzt seit 20 Jahren Pantoprazol nehmen. Und genau das ist ja eigentlich schon das Problem, weil wie mein Vater schon erwähnt hat, ist die Magensäure ja dazu bestimmt, uns zum einen bei der Verdauung zu unterstützen und das andere auch die Verteidigungsmechanismen im Sinne von der Säure. Es wird alles platt gemacht, was reinkommt. Heißt, die Leute sind infektanfälliger, beklagen oft, dass sie unter einfach häufig Magen-Darm-Infekte, aber auch wieder durch den Reflux Atemwegsbeschwerden haben. Und so zieht sich das dann oft über Jahre bis Jahrzehnte hinweg wie ein roter Faden. Und es wird immer, immer schlimmer über die vielen Jahre. Und ich habe aber auch, sage ich mal, 1 bis 2 Mal im Monat auch Leute so zwischen 25 und 45, die so stark betroffen sind, dass ich auch sage, das ist auch schon bestimmt 1-2 Jahre überfällig. Häufig können die auch ein bestimmtes Ereignis rekapitulieren, wo sie sagen, ja, eben beim Sport über anstrengenden Autounfall oder einer, der wurde schon operiert, hat dann Holz gehackt. Und dadurch ist es wieder aufgegangen. Also wie gesagt, ich sag mal im Schnitt alle 2 Wochen einer, wo definitiv das sollte gemacht werden, von den Jüngeren und bei den Älteren fast einer die Woche.
Dr. Bernd Pappel, das meine 20 Grad, als ich die Frage gestellt habe, gleich ein Lächeln auf den Lippen bekommen. Wie sehen Sie das? Wie viele kommen zu spät eigentlich zu Ihnen?
Drei Viertel meiner Patienten kommen eigentlich zu spät.
Ja, das ist tatsächlich, ich kann es nur immer wieder durch die ganzen Aufnahmen, Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben, sagen, es ist tatsächlich immer so, dass der Standard ist, dass die Patienten zu spät kommen. Zu spät vielleicht, aber auch zum Richtigen. Das ist ein Thema, zu dem wir später nochmal kommen werden. Jetzt ist natürlich eine ganz entscheidende Frage oder eine ganz wichtige Frage. Was berichten denn Ihre Patienten nach dem Eingriff? Wie geht's denen? Wie ist der Verlauf? Gibt es da auch irgendwelche Sachen, die man beachten muss?
Ich habe nicht 100%. Ich schaffe es nicht, dass 100% meiner Patienten zufrieden sind. Aber unmittelbar nach dem Eingriff sind 80, 90% wirklich
glücklich.
Es wird natürlich rekonstruiert, ein Muskel, lebendiges Gewebe wird rekonstruiert und das ist dehnbar. Das heißt, es kann sich wieder lockern. Aber dann muss man auch sagen, wenn das 10 Jahre gehalten hat, man muss es wieder mit einem relativ einfachen Eingriff korrigieren, waren diese 10 Jahre eben auch voller Erfolg, wenn ich in diesen 10 Jahren keine Medikamente nehmen musste und die normale Funktion des Magens eben nicht gestört wurde durch eine Medikamenteneinnahme. Und warum kommen jetzt Patienten oft viel zu spät? Weil es ist zwar allgemein bekannt, dass diese Operation jetzt minimal invasiv durchgeführt werden kann, über Kamera im Bauchraum, über kleine Löcher, minimal invasive Chirurgie, ist ja allgemein bekannt seit 40 Jahren. Und es ist aber trotzdem immer noch so, dass es Ärzte, Hausärzte auch gibt, die dem Patienten dann erzählen, das ist eine fürchterlich große Operation und lassen Sie es bloß nicht operieren. Und dann kommen die Patienten natürlich jahrelang nicht. Und ich habe, also 3/4 meiner Patienten kommen direkt zu mir, ohne Überweisung von Ärzten. Nur 1/4 wird überwiesen, maximal 1/4, eher noch weniger.
Woran denken Sie, liegt es, dass die Hausärzte zum einen solche Aussagen tätigen und liegt es tatsächlich daran, dass da in dem Bereich der Allgemeinmedizin oder im, gibt ja auch internistische Hausärzte, dass da zu wenig Wissen da ist? Oder,
ja gut, eins ist natürlich so, wenn jemand dann nach der Operation glücklich ist, geht er nicht mehr zum Arzt. Nur die, die Probleme haben, die gehen wieder zum Arzt. Das heißt, die Gastroenterologen oder hausärztlichen Internisten oder Hausärzte, die sehen natürlich nur die Patienten, die irgendwelche Probleme haben nach so einer Operation. Und dann haben die natürlich Sorge, Patienten zu schicken. Und sagen, schlucken Sie mal die Tabletten, damit sind Sie ja vielleicht auch zufrieden.
Jetzt ist einer der Punkte, die wir immer wieder in unseren Folgen auch ansprechen, die Erwartungshaltung des Patienten. Sehen Sie die Erwartungshaltung der Patienten, vor allem in dem speziellen Verfahren, das Sie anwenden, zu hoch oder rufen die Patienten das richtig ein oder sagen Sie, die Erwartungshaltung ist völlig da und das passt, so wie der Patient mit der Einstellung reinkommt in Ihre Praxis?
Die Patienten sind sehr gut aufgeklärt. Wir haben eigentlich wirklich die richtige Erwartungshaltung. Was ich vorher gesagt habe, mit 80-90% zufriedenen Patienten, damit rechnen die Patienten auch. Die wissen auch, dass man nicht 100% schafft. Und die unzufriedenen Patienten sind halt die, wo vielleicht irgendein anderer Aspekt, eine andere Krankheit noch mit eingespielt hat, vielleicht auch.
Herr Dr. Ablassmeier, wie sieht denn die medikamentöse Therapie aus in dem Bereich der Detox-Chirurgie?
Medikamentöse Therapie ist ganz einfach. Das, was Ärger macht, ist Säure in der Speiseröhre. Also muss diese Säure weg. Die Säure kommt woher? Die Säure kommt aus dem Magen. Also muss die Produktion der Säure im Magen unten werden. Funktioniert sehr hervorragend mit den sogenannten Säureblockern. Davon kommt Memmer, PPI, dieser Name ist geläufig unter den Patienten. Ich schluck das, da habe ich keine Magensäure mehr, dann kann auch keine mehr hochlaufen. Ist wunderbar, aber es ist natürlich logisch. Es sagt ja das Verfahren an sich schon, dann habe ich keine Magensäure mehr. Und wozu brauche ich Magensäure? Das haben wir vorher ganz am Anfang schon besprochen, zum Verdauen. Was mein Sohn vorher eingeworfen hat, auch wenn ich Bakterien schlucke, das wird alles tot gemacht. Ich habe also weniger Infekte und so weiter. Beim normalen Menschen im gesunden Zustand macht es relativ wenig aus. Aber wenn jemand schon ein bisschen geschwächt ist, dann wird es natürlich kritisch, wenn die Magensäure fehlt. Und wenn ich das Ganze über Jahre hinweg mache, dann ist es natürlich schlecht, weil dann einfach über Jahre, Jahrzehnte hinweg die
Verdauungsfunktion gestört wird und verschlechtert wird und Spurenelemente schlechter aufgenommen werden, allgemein anerkannt ist. Knochen werden weicher, Osteoporose tritt auf, ist natürlich bei Männern weniger ein Problem, vor allem bei Frauen ein Problem und alle möglichen Nebenwirkungen, die ganz schwer zu erfassen sind, aber die wirklich da sind. Also es ist nicht sinnvoll, eine physiologische Funktion im Körper auf Dauer zu verändern. Das heißt, Jahrzehnte hinweg keine Magensäure zu haben, ist nicht sinnvoll. Das ist also eine kurzfristige, hervorragende Therapie. Bestens, Patienten sind schlagartig beschwerdefrei, aber für kurze Zeit. Und wenn die Ursache ein mechanisches Problem ist, muss ich an die Ursache ran.
Definitiv, da bin ich bei Ihnen. Da hätte ich gleich noch einfach die Frage an Sie oder auch dann an Sven, noch was das Thema treffend ist. Und zwar, denken Sie, dass zu früh diese sogenannten Magenschoner verschrieben werden? Also man hört ja jetzt mittlerweile gerade im Bereich Schmerz, also alle, die Schmerzbehandlungen durchführen, auch Orthopäde, Neurochirurg etc. pp. Gefühlt immer die Kombination Paracetamol, Ibuprofen, aber immer gleich in der Kombi Magenschutz dazu.
Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass es zu früh verschrieben wird, sondern dass es zu lange verschrieben wird. Und es sind ganz hervorragende Notfallmedikamente, die, wie erwähnt, die Patienten teilweise wirklich komplett beschwerdefrei bringen. Aber über die langfristige Einnahme, es ist halt dann eben Usus, die Patienten, die nehmen diese Tablette die ersten 2 Wochen, häufig in doppelter Standarddosis. Das heißt, da soll diese ganze Entzündung, die Speiseröhre ja erlitten hat, durch die Magensäure, aber auch zum Teil auch Gallensäuren, die vom Dünndarm bis hochkommen und sich vermischt mit der Magensäure, dann wird es eben noch ätzender, sage ich jetzt mal, oder saurer. Und die Medikamente werden sonst zu lange, zum Teil über, wie ich gesagt habe, 5 bis 10 Jahre verschrieben. 3 Monate, sagt man, ist das Maximum. Man sollte nicht darüber hinausgehen, weil eben Eisen wird schlecht aufgenommen. Die Leute haben alle häufig, also wenn sie über 10 Jahre nehmen, Eisenmangel. Ich habe auch in meiner Doktorarbeit, deswegen ist es ganz interessant, diese Zahl, die mein Vater erwähnt hat, von den 75%, die eben zu spät kommen, sind bei mir, ist jetzt zwar nur eine Korrelation, 75% der Patienten, die von PPIs bei mir in der Doktorarbeit angegeben haben, sie hätten Nebenwirkungen, die sie auf die PPI zurückführen. Die haben eben festgestellt, dass seit der Einnahme eben häufig eben die Verdauungsbeschwerden, Infektanfälligkeit, aber eben auch bei den Langzeitpatienten, dass die wirklich eine Polyneuropathie, also sprich ein Taubheitsgefühl in den Extremitäten, in den Zehen verspüren, wo sich dann gezeigt hat, dass das auch auf den B12-Mangel, auf den Folsäuremangel einfach wie die ganzen Spurenelemente und Vitamine nicht mehr richtig aufgenommen werden. Somit muss man sagen, man muss nach 3 bis 6 Monaten reevaluieren, sind die Beschwerden noch da? Wenn ich die Tabletten absetze und wenn sie noch da sind und nur mit Tabletten in den Griff zu bekommen sind, dann muss ich eigentlich spätestens dann schon weiterschauen, wie ich das Problem angehe. Es sind aber häufig gar nicht die diagnostischen Wege eingeleitet worden, um das weiter nachzuverfolgen, weil eben Reflux kann sich sehr, hat wirklich viele Gesichter. Nicht umsonst heißt eben Reflux auch ein der anglosächsischen Raum Heartburn, weil 1/3 der Herzinfarkt oder Verdacht auf Herzinfarktpatienten haben eigentlich Sodbrennen. Ja, aber es kann eben solche gravierenden Schmerzen und Unwohlsein auslösen. Das ist ja gar nicht nur das Sodbrennen, es ist ja auch, sind Schmerzen hinter dem Brustbein, es ist ein Druckgefühl, Schluckbeschwerden und das ist ja das maßgebliche Problem. Und ich kann eben diese Schluckbeschwerden, diese Schmerzen, die Probleme, die ich beim Essen habe, nicht mit Tabletten kurieren, weil es eben das mechanische Problem ist. Und somit haben die Patienten dann oft einfach keinen Sodbrennen mehr, aber sie haben trotz alledem noch Beschwerden mit dem Essen und dem Schlucken. Somit kann ich eigentlich sagen, man muss einfach früher reevaluieren und dann schauen, dass es weitergeht und weitere Wege eingeleitet werden.
Habe ich da noch eine Frage an Sie beide, gerade was die, das haben wir festgestellt, dass es eine sehr spezielle Betreuung ist, eine sehr spezielle OP ist, aber eigentlich ein Beweis, der sehr, sehr viele Leute betrifft. Herr Dr. Bernd Appelsmeier, welche Rolle spielt die individuelle Beratung vorab? Sie haben ja gesagt, die Patienten kommen schon mit sehr, sehr viel Wissen. Wir hören immer wieder auch Dr. Google tatsächlich. Aber gehen Sie nochmal spezieller in Ihrer Beratung drauf ein. Und dann schieben wir die Frage auch gleich weiter mit rüber zum Sven. Ob er eine andere Art von Beratung durchführt als Sie.
Ich denke, die Beratung wird ähnlich sein. Die individuelle Beratung ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also durchschnittlich kann man wirklich sagen, die Aufklärung eines Patienten, der in die Praxis kommt, auch wenn er schon ganz viel weiß, dauert 30 Minuten durchschnittlich. Es gibt Patienten, die kommen rein, das sind die Ausnahmen. Die kommen rein und sagen, ich habe einen Zwerchfellbruch, ich habe das und das, ich weiß alles, wann habe ich einen OP-Termin? Ab und zu mein Patient, der will nur 10 Minuten, der will nichts mehr. Aber durchschnittlich eine halbe Stunde, gibt aber bei jeder Tag anderthalb.
Sven, wie siehst du das in der Beratung, also gerade individuell für den speziellen Bereich?
Ja, wie schon erwähnt, die Patienten sind sich offenbar sehr häufig gar nicht im Klaren, was ihre Beschwerden gerade verursacht. Somit habe ich eigentlich erlebt, dass ich eigentlich die erste Instanz bin, was jetzt aber auch natürlich meinem Hintergrund geschuldet ist, der sie darauf aufmerksam macht, was eigentlich ihre Beschwerden verursacht. Weil sie haben ja dann die Medikamente eingenommen, trotz alledem weiterhin die Beschwerden. Somit kläre ich die bei mir, wenn sie zu mir kommen oder ich das Problem mit ihnen dann erörtert habe. Dauert es eben auch bis zu 30 Minuten, wenn nicht sogar länger, aber eben nur um die medikamentöse Therapie erstmal zu erläutern, weil es ist ja nicht nur das Pantoprazol, es gibt auch die Möglichkeit, was eigentlich ein sehr gutes Medikament ist, ist das Gaviscon, das sind Braunalgen, ist eigentlich ein Lebensmittelzusatzstoff, sprich die E-Nummer 501 und die E-Nummer 401, das ist eben Alginat und noch so eine Kaliumverbindung. Das Gaviscon quillt im Magen auf und es wird kein Mageninhalt mehr nach oben laufen können, weil es eben wie eine mechanische Barriere fungiert. Und das ist eben, was der PPI nicht kann. Er blockt nur die Säure weg. Aber wenn ich wirklich andere Arten von Reflux habe, eben Volumenreflux, wirklich Essen mit hochkommt oder ein bisschen mehr Speisebrei, dann kann mir dieses Medikament besser helfen. Aber wenn es so weit fortgeschritten ist, dann hilft es mir eben auch nur in der Zeit, wo ich es nehme. Und wenn ich es absetze, habe ich die Beschwerden wieder. Also da sind wir wieder beim Anfang. Sprich, die beiden Therapeutika, wenn sie ausgereizt sind, muss man weitergehen zum Chirurgen. Und das erkläre ich den Patienten eigentlich in der Notaufnahme oder bei mir in der Praxis.
Aber das war eine Frage, wir hatten ja vorher schon den Bereich, den Austausch oder diesen eigentlich Nicht-Austausch interdisziplinär. Wie ist der im Vergleich zur Vergangenheit? Hat sich der verbessert?
Über die Zeit, wo ich da arbeite, ist es relativ konstant geblieben. Die Patienten werden insofern weiter verwiesen, wenn der Leidensdruck entsprechend hoch ist. Ja, ansonsten bleibt es eine internistische Domäne, muss man sagen. Der Chirurg ist, beziehungsweise die chirurgische Therapie ist nun mal die Ultima Ratio. Und solange das möglich ist und solange es auch vertretbar ist, bleibt der Patient eigentlich eher, wird vom Chirurg eher ferngehalten. Ja. Und wenn es gar nicht mehr geht oder eben auf Geist des Patienten selbst, dass der die Initiative ergreift und sagt, da muss jetzt was passieren. Und so sind eben, wie auch schon vorhin erwähnt, fast 75% schon vorher top informiert und wollen mit dem Problem, was sie haben, vom Chirurgen behandelt werden.
Herr Dr. Bernd Ablassmacher, wie sehen Sie das mit dem interdisziplinären Austausch im Alltag?
Im Alltag ist es ganz einfach, es funktioniert am besten. Und das sehe ich immer wieder über die Patienten. Patient kommt zu mir auf eigene Veranlassung, wird behandelt und das alles gut funktioniert, geht zurück zum Hausarzt oder Internisten oder Gastroenterologen, der sieht, oh, das ist ja eigentlich relativ einfach. Und dann probiert er den nächsten Patienten zu schicken. Und so gibt's vereinzelt so ein paar Ärzte, die dann überzeugt sind davon und schicken Patienten auch nach relativ kurzer Behandlungsdauer mit Medikamenten.
Wir kommen jetzt langsam so Richtung Ende. Herr Dr. Bernd Abrasmeier, wo sehen Sie die Refluxchirurgie in den nächsten 10 Jahren?
Ich mache seit gut über 30 Jahren und ich versuche immer noch tagtäglich eigentlich ein bisschen was zu verfeinern. Was ich vorher mal ganz kurz angesprochen habe mit dem Bauchfell, das habe ich auch erst in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig das ist, das zu erhalten. Das ist ein kleines Detail, was aber wichtig ist. Jetzt kann ich es auch meinen Sohn übergeben, der auch noch Ideen hat über RPR oder wie heißt es, eine PRP.
Ja, zum Beispiel das Beispiel letzte.
Das Gewebe zu verstärken, entweder, ich habe es vorher angesprochen, mit Kunststoffnetzen oder biologisch zu verstärken. Das ist jetzt ganz kurz vielleicht
eine Möglichkeit, wäre, dass man die Blutplättchen des Patienten, also so ein Eigenblutbestandteil, rauszentrifugiert und weil man gesehen hat, dass da auch wieder besondere Wachstumsfaktoren mit vorhanden sind. Wenn ich das einbringen könnte in das OP-Gebiet, an diese Stelle des Geschehens, wo die Entzündung ist, wo der Bruch war nach der OP, wenn er vernäht ist, dass sich dort mehr Gewebe bildet. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was man beseitigen muss. Man muss schaffen, dass das Gewebe dort stärker wird. Und da wäre eben Patienten Eigenmaterial, sprich Eigenblutbestandteile, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit. Was es auch gibt, jetzt sind schon Netze, die mehr eben in diese biologische Richtung gehen, dass sie besser verwachsen können und nicht durch ihr Einwachsen Probleme machen. Dahingehend wird viel geforscht. Und ja, dass man da noch mehr, sag ich mal, von dieser Seite her da rangeht. Ansonsten ist alles gesagt.
Auf jeden Fall zeichnet sich ja hier ab, dass die Zukunft tatsächlich noch relativ weit offen ist und dass viel sich bewegen kann in der Refluxchirurgie, dass es da auch kein Ende der Entwicklung und Forschung gibt. Das ist auch immer sehr, sehr schön zu hören. Es gibt tatsächlich, wie wir schon gehört haben, Bereiche in der Medizin, da kommt nichts Innovatives Neues nach. Jetzt haben wir am Ende, hatte ich ja schon angesprochen, immer eine Standardabschlussfrage. Unsere Hörer bekommen das regelmäßig mit und wissen da ganz genau Bescheid, was jetzt kommt. Dann starten wir einfach mal. Wir würden dann mit der Beantwortung in dem Fall mit dem Dr. Sven Ablassmeier anfangen und dann rübergehen an den Herrn Dr. Bernd Ablassmeier.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Erst vor kurzem hatte ich eine Patientin, die war eben auch bei mir in der Aufnahme und beklagte massivste Rückenschmerzen und war seit 7 Jahren geplagt und sagte, sie hat eigentlich 8 von 10 Schmerzen, hat wirklich wahnsinnige Probleme. Und ich hatte ihr mit sehr guten Salben und ein bisschen Behandlung soweit sie schmerzfrei bekommen, dass sie vor mir weinen musste, weil sie meinte, sie ist so überwältigt, jetzt wieder schmerzfrei zu sein, dass ich da auch wirklich sagen kann, das war in der letzten Zeit eines meiner schönsten Erlebnisse.
So ist doch mal schön zu hören und ich bin immer froh, wenn wir solche Aussagen dann und solche Beantwortungen der Abschlussfragen bekommen. Herr Dr. Bernd Ablassmeier, was sagen Sie dazu?
Wie einer der schönsten Momente über die Refluxchirurgie speziell. Ganz einfach. Also insgesamt ist es ein sehr dankbares Feld, weil wirklich viele Patienten am Tag danach glücklich sind, dass sie wieder flach schlafen konnten, dass nichts mehr hochlief. Und ganz nett war auch ein Franzose, der hier in München ein französisches Restaurant betreibt und der dann gesagt hat, jetzt kann ich wieder trinken, die Champagner.
Ja, das ist immer wieder schön, sowas zu hören. Ich sage herzlichen Dank an Sie beide für Ihr Kommen, für dieses wirklich interessante, nette und auch amüsante Gespräch. Trotz dieses sauren Themas, wie ich es immer benenne, ist es wirklich sehr, sehr schön gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich für ihr Dasein, für das, was Sie täglich bei den Patienten machen. Danke auch von unseren Hörern und ja, für unsere Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, lasst uns ein Like da. Ihr wisst, wir freuen uns jederzeit über euer Feedback auf Instagram oder über WhatsApp. Wir haben ja dort unseren eigenen Kanal. Und ja, wünsche euch erstmal alles Gute und bis bald.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben, über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com. Mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.